Ja, ich habe heute ein Thema, das klingt auf den ersten Blick eigentlich recht trocken. Es geht um Bilanzen. Das klingt sehr buchhalterisch, prophylaktisch, vielleicht hilft's. Dank Bilanzen sind eine wichtige Sache in einem Unternehmen zum Beispiel. Wir müssen oftmals Bilanzen auch offenlegen. Da sieht man manchmal, wo Beschiss läuft oder sonst was. Ist auch gut so. Das läuft aber auch im alltäglichen Leben. Ich denke, jedes Mal, wenn du auf die Bank gehst und holst deinen Kontoauszug, ziehst du eigentlich auch Bilanz. Vielleicht, dass da ein S immer steht und du denkst, so wenig Geld und noch so viel Monat. Kannst du auch Bilanz ziehen. Also irgendwas schiefgelaufen. Ja? Und da kann man sich vielleicht überlegen, wo man was korrigieren könnte, dass es nicht mehr so viel S, sondern mehr H wie haben dasteht auf dem Konto. Aber man kann mal, gehen wir mal ganz weg von den finanziellen Dingen. Ich denke, im geistlichen Bereich, im persönlichen Bereich ist es auch wichtig, dass man immer wieder mal Bilanz zieht. Wo stehe ich eigentlich? Oder wie bin ich eigentlich unterwegs? Ist alles so toll? War schon immer so? Machen wir immer so weiter? Oder halten wir mal inne und überlegen, ob irgendwas zum Ändern wäre? Und da ist mir in der Schrift ein wunderbarer Brief aufgefallen von Paulus an die Gemeinde der Philipper. Wer eine Bibel hat, kann sie gerne aufschlagen. Das ist der Brief an die Philipper, das Kapitel 2. Und da geht es um die Verse 1 bis 11. Philipper 2, 1 bis 11. Da schreibt Paulus, wenn es nun irgendeine Ermunterung in Christus gibt, wenn irgendeinen Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgendein herzliches Mitleid und Erbarmen, so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid, nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben, um ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist. Damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen. Und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zu Ehre Gottes des Vaters. Amen. Das sind 11 Verse und ich finde, die haben eine schöne Aufgliederung. Paulus schreibt an diese Gemeinde der Philipper, da steht am Anfang, wenn es nun irgendeine Ermunterung in Christus gibt. Die Übersetzung ist ein bisschen komisch, weil im Griechischen steht was anders, in einer alten Luther-Übersetzung auch. Da dies nun schon bei euch da ist. Also den ersten Teil, den haben die schon. Da ist was sehr Positives vorhanden. Und dann der zweite Teil, kann man sagen, erfüllt meine Freude. Sagt er auch so schön, macht sie noch voll. Er sagt nicht, das und das muss noch besser werden, sondern erfüllt, also wie ein Glas, das nicht halb leer, sondern halb voll ist und setzt doch noch was drauf, da gibt es noch was, was ihr machen könntet. Ja? Das ist der zweite Teil. Und der dritte, der große Segen, der daraus entsteht, wenn man das Wort Gottes ernst nimmt, wenn man Gott folgt, wenn man den Willen Gottes tut und das beste Beispiel und Vorbild ist immer noch unser Herr Jesus. Und was das dann für uns auch für eine Auswirkung hat, hat nämlich auch eine positive Auswirkung. Also eine dreigefächerte Aussage hier in diesen 11 Versen. Und das Schöne ist, der Paulus, der ist doch ein Kerle, der spricht doch tatsächlich das Positive in einer Gemeinde an. Und fängt auch noch mit sowas an. Der nennt da Ross und Reiter, der nennt die Dinge, wie sie sind. Und ich möchte es provokativ überspitzt sagen, daran habe ich klar erkannt, Paulus kann kein Schwabe gewesen sein. Unmöglich. Weil was gilt beim Schwäbischen? Was gibt es für ein ganz granatenmäßig üblen Spruch, der allerdings allgemein verbreitet ist. Nicht geschimpft ist, gelobt nur. Also für diejenigen, die des Dialekts der Eingeborenen nicht mächtig sind. Also wenn man nicht geschimpft wird, ist da schon des Lobes genug. Und das stimmt nicht. Das ist falsch. Nur das Negative sehen und das Positive so, ja, das haben wir schon, okay. Das ist nicht in Ordnung. Und Paulus ist da für mich ein großes Vorbild. Er fängt mit dem Positiven an und sagt, das ist schon bei euch vorhanden und was ist bei ihnen vorhanden. Es ist einfach schön zu sehen, was das für eine Gemeinde ist. Das ist eine Gemeinde, die sich vom Heiligen Geist in der Fülle hat führen lassen. Und das steht jetzt nicht in der perfekten Wortverkündigung oder sowas. War bestimmt auch da. Ist auch wichtig. Gute Wortverkündigung, sagen wir mal so. Perfekt gibt es eh nichts, außer bei Gott. Aber es war eine Gemeinde, die hat sich vom Geist Gottes führen lassen und hat sich aufzeigen lassen, wo in der Gemeinde Nöte sind, wo Probleme sind, wo Menschen leiden, wo Schwache sind. Man hat nicht bloß die Starken gesehen, hat sie vielleicht hochgehoben, sondern man hat die Schwachen gesehen. Die sind nicht übersehen worden. Die sind nicht über die Klippe gekippt und waren auf einmal nicht mehr da, dass man sagt, oh Mann, den habe ich schon 2 Jahre lang gar nicht mehr gesehen. Wie hieß jetzt der nochmal? Das unterstelle ich jetzt so. Das war in der Gemeinde nicht der Fall. Man hat sich umeinander gekümmert. Man hat auch gesehen, was der andere braucht. Und das Gemeindeleben war geprägt, wie es hier steht, vom Trost der Liebe, von herzlichem Mitleid, also nicht bloß Mitleid, Steigerung, herzliches Mitleid und Erbarmen. Und ich sage euch, das sind die, sage ich mal so, die Scheite, die man in den Ofen legt, damit es warm wird in der Gemeinde. Lehre ist sehr wichtig. Aber wenn Lehre für sich allein dasteht, dann kann es unter Umständen Lehre werden, mit 2 E geschrieben. Und das ist dann nichts. Das ist Makulatur. Sagt ja auch im Korinther 13, wenn ihr die Liebe nicht habt, da kann die Predigt noch so dufte sein, noch so toll, noch so tolle Bibelstellen und Verbindungen und Links. Aber wir müssen untereinander, wir müssen harmonieren, geistlich harmonieren. Also keine Harmoniesucht oder sonst was, sondern geistlich harmonieren. Und das war in der Gemeinde, so wie ich das rauslese, ganz und gar der Fall. Und man war bereit sogar mit Gemeindegliedern zu leiden, Mitleid zu haben, herzliches Mitleid. Wenn da eine Not war, hat man die gesehen, man hat mit denen, die sich gefreut haben, hat man sich gefreut. Das ist kein Problem, das können wir alle. Aber man hat mit denen geweint, die geweint haben, man hat getrauert. Und das ist schwer. Das ist schwer, das auch selber auszuhalten, wenn man vielleicht gar nicht mehr weiß, was man sagen soll. Du hockst da und da ist Todesfall in der Familie, du kondolierst und was will ich denn sagen? Es wird schon wieder, oder? Der Himmel wird irgendwann mal wieder blau, die Sonne wird wieder kommen, da fehlen dir die Worte. Da muss Gott Gnade schenken und vielleicht sagst du am besten gar nichts. Du bist nur da. Du bist nur da. Ja? Du nimmst das in Anspruch, das, wo du sagen kannst, Gott ist ein großer Tröster. Ich will auch in meiner ganzen Schwachheit Trost spenden. Und wenn ich gar nichts sagen kann, groß, aber ich bin da. Ja? Ich denke, das war kein Gemeindeleben, wo es anonym zuging, wo man, ich will es jetzt nicht provokativ sagen, aber sich nur sonntags gesehen hat, sondern wo man auch innerhalb der Woche Kontakte gehabt hat, wie das auch ausgesehen haben mag. Und ich denke, heute, wir haben ja solche großen Möglichkeiten, Kontakt zu pflegen. Wir haben WhatsApp, wir haben Telefon, gibt sogar noch Karten, die man schreiben kann, anteilnehmen. Also da ist der Kreativität, ist alles geöffnet, Hauskreise, Gebetskreise. Und ich denke, liebe Geschwister, das sollte man alle, sage ich auch zu mir, wahrnehmen in der Fülle, dass wir uns kennenlernen, dass wir wissen, wo steht der Einzelne. Das ist nämlich der Wille Gottes. Das ist der Wille Gottes, dass wir einander wahrnehmen. Wenn wir sehen, wie Jesus dem einen Schäflein nachgegangen ist, das sie irgendwo in den Dornen verfangen hat. Selber schuld. Nein, die anderen zur Seite gestellt und geht nach. Das ist unser Vorbild. Und dem sollten wir nachahmen. Das ist, denke ich, wichtig. Und es ist eine schwere Sache, wie schon gesagt, wenn da Trauer ist, dass Menschen da sind, die sich um einen kümmern. Und das wird sehr emotional jetzt für mich, ich krieg's rüber. Das hat meine Frau und ich erleben dürfen, als unser Sohn verstorben war. Besser gesagt, als wir an dem Tag, an einem Sonntag erfahren haben, unser Sohn lebt nicht mehr. Man hat ihn tot in der Wohnung gefunden. Das war für mich das Schwerste, was ich bislang erlebt habe. Aber ich habe es gar nicht geglaubt. Meine Frau hat es auch nicht geglaubt. Ich habe gesagt, nee, das haben wir erst vor kurzem gesehen, das kann nicht sein. In der Gemeinde, wo wir waren, da war ein Bruder, der war Polizist. Und den haben wir angerufen und gesagt, du Reinhold, guck doch mal in deinen Polizeicomputer rein. Man behauptet, unser Sohn sei tot, das muss ein Irrtum sein. Er hat reingeschaut und gesagt, muss ich leider sagen, euer Sohn, der Benjamin, lebt nicht mehr. Da ist wirklich was zerbrochen. Und ja gut, dieser Bruder, der Reinhold, der hat es ja gewusst. und hat uns noch Gottes Segen gewünscht und aufgelegt. Und naja, wir sind dann halt den Abend sind wir da gesessen, geweint und dann und war schlimm. Und dann haben wir gesagt, jetzt Bettle brauchen wir uns nicht legen, schlafen können wir eh nicht. Gehen wir spazieren, laufen wir die ganze Nacht einfach rum, bis die Sonne aufgeht, ist wurscht. Und dann mache ich die Tür auf und der Reinhold mit seiner Frau Alvina stehen vor der Tür. Die haben sich nicht angemeldet. Wenn wir eine halbe Minute vorher gegangen wären, wären wir denen nicht begegnet. Das war für mich so, als wenn Gott Engel geschickt hat. Ich habe mich so ausgeheult, ich habe in meinem Leben nie so viel geweint, zum Schluss sind keine Tränen mehr gekommen, es war keine Flüssigkeit mehr da, es war aus. Aber die waren da, ich bin bloß an dem gehängt und meine Frau an der Halbina. Das war erste Hilfe in der Not. Und solche Geschwister werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Und die sind mir persönlich ein Riesenvorbild. Das werde ich nie vergessen. Am nächsten Tag kamen, die waren ganz frisch gläubig, haben gar nicht gewusst, was sie sagen sollen, haben sie einfach dazugesetzt und wir haben halt trauert und ein Gläschen Marmelade hingestellt. Man ist hilflos, man weiß nicht was, aber ich weiß das so zu schätzen. Du bist nicht allein. Da leiden Leute für dich mit, die beten für dich. Das war einfach toll. Also das Thema Seelsorge, das war für mich erlebte Seelsorge live. Ja? Und jetzt auf die Philipper zurückzukommen, ich denke, das war dort auch gegeben. Das war dort auch gegeben, Seelsorge. Es war ein Thema, das war wirklich abgedeckt. Oder Sache, die war gut abgedeckt. Man war füreinander da, man hat füreinander gebetet, man hat einander ermutigt, man hat das demjenigen zukommen lassen, was er gebraucht hat. Man hat punktuell gewusst, was los ist. Das ist Gemeinde. Da pulst's, da lebt's. Ja? Ich bin schon einige Jahre gläubig oder Jahrzehnte schon. Wir haben auch schon einige Gemeinden kennenlernen dürfen. Und ich muss sagen, das Thema Seelsorge war in jeder Gemeinde ein Thema. Es ging nicht darum, gute Predigten zu hören, gute Lehre. Das war der Fall eigentlich im Großen und Ganzen immer. Aber Seelsorge, das ist eines der herausforderndsten Themen in einer Gemeinde, ist meine Überzeugung. Weil ich kann hier predigen, da sind es 20, 30, 40 Leute, die haben das gehört, ja, sehr, sehr effizient. Und Seelsorge sieht so aus, da ist der eine, der Seelsorger, und da ist derjenige, der Seelsorge braucht, 1:1. Und dem gehst du vielleicht nach, 1 Jahr, 2 Jahre, 3 Jahre. Das ist sehr aufwendig, ja. Und in der heutigen Zeit darf ja nichts aufwendig sein, es muss ja immer effizient sein, ja. Und das ist falsch. Den Aufwand müssen wir uns unbedingt leisten. Das ist wichtig. Weil das ist ja Gemeinde, und das gefällt Gott, wenn er das sieht. Dass man den Einzelnen wahrnimmt. Es wird nie hundertprozentig hinhauen. Aber dass man bemüht ist, das zu tun. Und ich denke, das lese ich hier bei diesen Philippern raus. Ja? Und es steht in der Schrift nicht drin, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr die perfekte Lehre habt. Wunderbar, wenn man perfekte Lehre hat. Ob es das überhaupt so gibt, weiß ich nicht. Aber wirklich ganz nah am Wort dran ist, am Herrn. Da steht dran, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ja. Und nur den Kopf zu füllen mit theologischem Wissen, das reicht nicht aus. Es muss ins Herz gehen und vom Herz in die Hände, in die Füße, wie auch immer, in die Aktivität. Ja. Das ist entscheidend. So wie es im Jakobus auch steht. Ja. Und ich denke, das ist eine Herausforderung an jeden Einzelnen in der Gemeinde. Es wäre zu leicht zu sagen, ja, für was haben wir denn Älteste an der Gemeinde, Diakone, Leitende, Pastoren, ja, das sind doch die Hirten, die müssen das machen. Schon auch, ja klar. Aber da ist keiner aus der Pflicht herausgenommen. Ja, ich kann keine Seelsorge machen, doch, ich bin davon überzeugt, das kann jeder. Das kann jeder. Und wenn er nur so seelsorgerlich unterwegs ist, er sieht jemanden trauen und legt einen Arm rum. Das ist Seelsorge. Da fängt es an. Ich nehme Anteil. Da fängt es an. Manchmal kann man nichts sagen. Da ist vielleicht sogar jedes Wort eins zu viel. Schweigt man vielleicht und sagt, ich befehle dir die Sache dem Herrn an. Ich setze mich für dich ein, das ist nicht vergessen. Ich komme von Herrn auf mit Tränen im Gesicht und bitte ihn, dass er Abhilfe schafft, dass er die Dinge ändert. Das ist das, was eine Gemeinde lebendig macht. Das schafft Leben. Ja. Das ist wirklich ein positiver Aspekt in dieser Gemeinde gewesen. Und wie schon gesagt, es steht da in der Luther-Übersetzung, wenn das schon bei euch da ist, also das war der Fall, da brauchen wir gar keine Abstriche machen. Da sagt er, aber macht meine Freude, erfüllt sie voll, macht sie richtig voll. Also da kennt man nur ein paar Sachen auf anderen Gebieten anders besser machen. Ja. Und ich finde es eine sehr schöne Formulierung, wie schon gesagt, erfüllt meine Freude. Nicht also macht das und das noch besser, sondern erfüllt meine Freude. Also er freut sich mit, wenn die Geschwister wachsen, auch in anderen Bereichen. Und er sagt dann, seid eines Sinnes. Vers 2, so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung, dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid. Und das ist natürlich auch ein weites Feld, eines Sinnes. Was heißt eines Sinnes? Heißt eines Sinnes, wir müssen den gleichen musikalischen Geschmack haben, alle getrimmt auf die gleiche, auf den gleichen Geschmack, was Musik, geistliche Musik ausmacht. Oder vielleicht auch im weltlichen Bereich immer die gleiche politische Meinung, wir wären alle die gleiche Parteien. Oder wir sind alle geistlich gleich ausgerichtet, haben alle die gleiche Lehrmeinung, gleiche Sichtweise in diesen Dingen. Das heißt, denke ich, nicht. Weil eins sind wir sind nicht geklont. Wir sind zwar Schafe, da gab es ja mal so ein Klonschaf da vor 20, 30 Jahren, weiß nicht, wie es geheißen hat, egal. Ja, und eins am anderen, die sehen alle gleich aus, dann, das sind wir nicht. Wir sind individuelle Schafe, irgendwie. Ja? Also wir sind unterschiedlich, wir sind sehr, sehr unterschiedlich von der Art. Und jetzt stell dir mal einfach vor deinem geistigen Auge eine Schafherde vor. Die sind nicht alle weiß, die Tiere. Da gibt es hellere, da gibt es dunklere, da gibt es gescheckte Schafe und es gibt sogar schwarze Schafe. Die gibt es auch. Das ohne Wertung jetzt. Aber was die Schafe alle gemeinsam haben, die sehen alle unterschiedlich aus, aber sie haben eins gemeinsam, nämlich einen Hirten. Einen Hirten haben sie. Und das vereint sie. Und das ist der Knackpunkt. Und unser gemeinsamer Hirte oder unser gemeinsamer Nenner heißt Jesus. Das ist das, was uns zusammenhält. Bei aller Unterschiedlichkeit. Aber wenn wir uns um ihn versammeln, dann ist da Eintracht vorhanden. Und das passt, das Bild. Da können wir auch die Unterschiedlichkeiten der anderen besser tolerieren, wenn wir wissen, wir haben ein und denselben Herrn. Und er ist das Zentrum. Ich vergleiche es immer mit einem Rad. Er ist die Narbe. Um diese Narbe dreht sich der Reifen, da sind die Speichen. Das dreht sich alles um diese Narbe. Er ist das Zentrum. Das ist der Drehpunkt, ja? Dreh- und Angelpunkt. Ja. Es wäre nämlich schlimm, wenn wir in allen Bereichen gleich ausgerichtet wären. Da wären wir nämlich eine Sekte. Und das sind wir nicht. Wir sind unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Eigenschaften, unterschiedlichen Sichtweisen. Und das ist auch gut so. Alles andere wäre irgendwo fad. Ja, man kann da verschiedene Meinungen zu gewissen Themen haben. Wie schon gesagt, es ist immer wichtig, dass wir den Herrn Jesus in den Mittelpunkt setzen. Und ich möchte jetzt ganz bewusst das Thema Corona mit hier ins Spiel bringen. Mache ich eigentlich immer ungern, aber das muss sein. Weil es ist in unserer Gesellschaft mittlerweile eine Spaltung vorhanden, geimpft, nicht geimpft. Und es wird noch aggressiver werden, es ist schon aggressiv. Also ich gucke auch diese ganzen Kommentare im Internet nicht mehr an. Das ist schon Kleinkrieg, was da stattfindet, was einander vorgeworfen wird. Und ich denke, da müssen wir uns als Gemeinde in Acht nehmen. Weil das Problem, ich nenne das ein Spaltpilz, das ist in die christliche Gemeinde teilweise schon eingedrungen. Es gibt Gemeinden, da gibt es die Fraktion der Geimpften und der Nicht-Geimpften. Und einer wirft dem anderen irgendwie Ungeistlichkeit und Lieblosigkeit und was weiß ich vor. Das ist eine Katastrophe. Wenn sowas in der Gemeinde kommt, dann sage ich, es freut sich nur einer. Aber der heißt nicht Gott. Mehr sage ich nicht. Und da müssen wir uns auch in Acht nehmen davor. Das ist ganz wichtig. Weil das nicht der Wille Gottes, dass wir mit solchen Themen anfangen rumzuspalten. Das darf es nicht sein. Ja, eines Sinnes ausgerichtet sein auf das, was Gott will. Oder wie hier steht, dieselbe Gesinnung, dieselbe Liebe, einmütig zu sein. Ich denke, einmütig, wie schon gesagt, es gibt verschiedene Dinge, die man verschieden sehen kann, auch von der Lehrmeinung her. Und ich denke nicht, dass wenn in christusfeindlichen Regimen Menschen, die gläubig sind, verhaftet werden, dass die irgendwo gefragt werden, glaubst du, dass die Entrückung vor oder nach der großen Trübsal stattfindet? Oder glaubst du an die Auserwählungslehre? Oder glaubst du, dass ein Gläubiger wieder verloren gehen kann? Das sind Themen, über die kann man sprechen, das ist kein Thema, da sollte man auch drüber reden. Aber das sind in dem Sinne gar keine Themen. Es gibt da nur eine Frage eigentlich, die gestellt wird, wie heißt du es mit Jesus im übertragenen Sinne? Was ist der für dich? Und da gibt es einen authentischen Fall aus einem islamischen Land. Das war vor Jahren, habe ich das mal gelesen. Das war ein Gemeindeleiter, der mitten in der Nacht aus dem Bett geholt wurde von der Polizei, dann in seinem Haus verhört wurde. Und es wurde nur eine Frage gestellt, bevor er verhaftet wurde und sein Schicksal ist ungewiss. Glaubst du an Jesus? dass er der Sohn Gottes ist. Das ist im islamischen Land, wenn du mit Ja beantwortest, hast du den Tatbestand nach dem islamischen Recht der Blasphemie begangen, der Gotteslästerung. Das kann dein Todesurteil sein, je nachdem, wo du bist, oder du bist lange weg. Und er hat es mit Ja beantwortet. Das war die Frage. Glaubst du, dass das der Sohn Gottes ist? Das heißt, im übertragenen Sinn, dass es dein Erlöser, dass dein Befreier ist, dein Erretter ist. Und die hat er mit Ja beantwortet. Das ist der Knackpunkt. Es dreht sich um unseren Herrn und nicht um periphere Sachen. Periphere Sachen sind nicht unwichtig, aber wenn wir die zur allerwichtigsten Sache erklären, haben wir ein Problem. Unser Thema heißt Jesus im Mittelpunkt. Was ist sein Wille in meinem Leben? Was ist der Wille in deinem Leben? Das ist entscheidend. Und darum müssen wir uns kümmern. Ja. Es gibt Lehrmeinungen, die sind klipp und klar abzulehnen. Muss man auch ganz klar drüber reden. Das sehe ich schon so. Aber ich bin der Meinung, das ist meine persönliche Meinung, wenn man in den Kardinalslehren, sagen wir in den hauptsächlichen Lehren, wenn es ums Blut Jesu geht, um die Befreiung des Menschen durch Jesu Tod am Kreuz, wenn wir da einer Meinung sind, dann ist der eine, der vielleicht eine andere Lehrmeinung in der Hinsicht hat, immer noch mein Bruder, immer noch meine Schwester, ohne dass ich ihn abkanzel tue. Es kann auch sein, dass man unter Umständen getrennte Wege gehen muss. Das mag sein, ja, von der Lehrmeinung her. Aber dann gilt halt das Prinzip, getrennt marschieren, gemeinsam siegen. Okay, dann soll es so sein. Ja. Aber nicht sich gegenseitig verdammen oder ausklammern. Ja. In Versen 3 und 4 auch interessant, Paulus war echt ein Menschenkenner. Ich weiß es nicht, er schreibt da zum Beispiel, tut nichts aus Eigennutz, aus eitler Ruhmsucht, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auf das der anderen. Ich weiß nicht, ob er das prophylaktisch gesagt hat oder gesagt, pass auf, ihr habt schon so viele gute Dinge, aber passt auf, dass ihr da auch fest bleibt. Oder dass da eventuell auch ein gewisser Notstand da war, dass sie da Probleme hatten, wie auch immer. Aber Paulus war ein Menschenkenner und er wusste genau durch den Heiligen Geist, was brauchen die jetzt? Was muss ich denen noch sagen? Und genau das war offenbar der Fall, dass er ihnen das mit auf den Weg gibt. Ja? Und so kann es sein, dass in unserem Leben mit dem Herrn, wo wir am Anfang schön auf dem schmalen Weg gelaufen sind, dass der auf einmal breiter wird. Im schlimmsten Fall wird es eine Autobahn. Ja? Und dann sind wir nicht mehr auf dem schmalen Weg. Und das können verschiedenste Dinge sein, auch so geheime Sachen, wie der Hans-Peter vorhin angesprochen hat, wo wir im stillen Kämmerlein machen, wo kein Mensch weiß, dann werden die Wege breiter. Ja? Aber hier wird ganz konkret was angesprochen, nämlich Ruhmsucht. Tut nichts aus eitler Ruhmsucht. Das heißt, für mich, also alle hören mir zu, ich rede eine Stunde, zwei, nein, ich muss in 10 Minuten aufhören. Das wäre falsch. Und da muss sich auch jeder prüfen, der vorne steht oder einen Dienst im Reich Gottes macht. Warum mache ich das eigentlich? Höre ich mich selber gern reden oder was ist der Grund? Selbstbeweihräucherung, aufgebläht sein. Ja. Vielleicht hat man ganz tolles Bibelwissen, und ist so begeistert von sich, was man alles weiß. Und das muss man den Leuten mitteilen. Und man steht im Mittelpunkt. Und ich denke, da muss man sich prüfen. Da sind wir wieder bei der Bilanz. Da muss ich Bilanz ziehen. Warum mache ich das, was ich mache? Warum mache ich das? Da muss sich jeder selber fragen. Gerade der einen Dienst im Reich Gottes tut. Das ist ganz wichtig. Also wir sehen, Menscheleien, es gibt es tatsächlich auch im Reich Gottes. Und man muss sich davor auch in Acht nehmen. Da steht auch, man soll das Wohl des anderen suchen. Also man muss wirklich sich auf die Suche machen. Also es liegt nicht so auf dem Boden, ach, das ist sein Wohl, das, okay, das kriegt er von mir, sondern ich muss suchen. Was könnte für den gut sein? Was könnte für den oder sie erbaulich sein? Was braucht er oder sie? Ja. Dann haben wir überlegt, das ist ein unheimlich weites Feld, da kann ich stundenlang drüber reden, aber es ist mir so einfach so spontan in den Sinn gekommen, wahrscheinlich auch auf mich bezogen, dass man vielleicht selber mal weniger redet und einfach mehr zuhört. Was da jemand zu sagen hat, dass ich ihn überhaupt wahrnehme, und zwar im Detail. Dass ich die Antwort nicht schon weiß, bevor er die Frage gestellt hat. Dass ich jemanden schon gar nicht ausreden lasse, weil ich weiß ja eh schon, was der sagt, und ich habe ja schon Patentrezepte, ich weiß das schon alles. Das ist völlig falsch, das ist auch vor allem respektlos. Ich muss jemanden zum Reden kommen lassen und muss einfach mal vielleicht erlernen, die Klappe zum Halten. Einfach mal ruhig zum Sein, zuzuhören. Und auch nicht immer gleich ein Patentrezept haben, sondern sagen, das muss ich mir durch den Kopf gehen lassen. Wir sind hier nicht Getriebene. Das sind wir nicht. Ja. Aber dass ich gewillt bin, meinem Gegenüber Gutes zu tun, Erbauliches zu tun, dass ich das Wohl von meinem Gegenüber suche, das ist das Entscheidende, dass ich wirklich suche. Und dann kommt das Entscheidende, Verse 5 bis 8. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Das ist das Entscheidende. Habt die Gesinnung, die auch in Christus Jesus war. Die Wesenszüge vom Herrn. Dass wir die mehr und mehr in unserem Leben annehmen. Und wenn wir sie teilweise schon abgelegt haben, dass wir wieder bereit sind, sie neu anzunehmen. Buße tun und neu die Dinge, dass wir uns die Gnade von Gott neu schenken lassen, die Dinge so zu sehen, wie es der Herr sieht. Dass wir uns da führen lassen. Und wir lesen ja auch hier, er war wirklich ein Sanftmütiger, er war nicht aufbegehrend, er war immer das Wohl der Seinen suchend. Er war da echt bestrebt. Er hat das Ziel immer wieder angestrebt. Und das ist eine Gesinnung, die sollte bei uns auch zu finden sein, die sollte in unserem Herzen sein. Und da habe ich mich selber überführen dürfen und habe gesagt, diese Gesinnung habe ich in der Form nicht. Weil es gibt Leute, die schwierig sind, also die ich zumindest als schwierig einschätze. Und da ist mit meiner Lammesfreundlichkeit, da mutiert man mehr zum Bock. Also ich zumindest. Ja, da sagt, das kann doch nicht wahr sein. Wie kann man so einen Bockmisch daherreden? Das gibt's doch nicht. Oder die Sanftmut, die verschwindet dann. Dass man sich da immer wieder nicht erden lässt, das wäre der falsche Begriff, sondern mehr so vom Herrn anheben lässt. Sagt, pass auf, wie war mein Sohn unterwegs? Wie bist du unterwegs? Wie hätte er jetzt die Sache gehandelt? Wie handelst du die Sache? Und ich denke, das ist wichtig, dass wir da uns immer wieder neu, okay, machen wir die Fahrbahn wieder schmaler. Ja, gehen wir wieder auf den schmalen Weg. Da hat jeder, denke ich, von uns so seine Punkte. Und da ist wichtig, wieder Thema, Bilanz ziehen. Wo stehe ich denn eigentlich? Wie bin ich unterwegs? Ja, das ist wichtig. Und das darf man gern von Hand bringen. Und der Herr ist so ein großer und ein gütiger und gnädiger Helfer. Das ist er. Wenn wir mit der Haltung vor ihn kommen. Das ist er. Manchmal stehen wir uns selber im Weg, manchmal stehe ich mir selber im Weg. Und wenn wir Jesu Leben betrachten, der hatte ja teilweise auch mit ganz schwierigen Zeitgenossen zu tun. Wirklich schwierigen Typen. Und da gab es eine ganz spezielle Gruppe, die war auch schwierig. Was meint er wohl, wer das war? Wer? Das könnte man meinen, gell? Ja, bestimmt, die haben es im Leben schwer gemacht. Aber noch eine ganz andere Gruppe, die Jünger. Die Jünger, die ganz eng um ihn waren, seine Vertrauten, die ihn tagtäglich erlebt haben. Und mit denen ist er auch sehr, sehr gut umgegangen. Mit schwierigsten Charakteren. Was ich jetzt vorlese, soll jetzt keine Abrechnung sein mit denen. Ich will es einfach mal so schildern, wie es in der Schrift steht. Es sind ein paar Punkte, punktuell rausgezogen, wie sie sich in Anführungszeichen hervorgetan haben. Da waren Maßlose und Selbstüberhebliche, die in der Selbstbeweihräucherung gefangen waren, das war ein Petrus. Wenn alle dich verlassen, ich nicht, die Gurkentruppe kannst du vergessen, mich, ich bin der Topmann. Number one, Petrus. Er war das Beste. Oder anmaßende und selbstherrliche, unfähig zur Anteilnahme. Im Lukas 22, 21 bis 24 können wir nachlesen. Jesus teilt den Jüngern beim Abendmahl mit, dass der Verrat an ihm kurz bevorsteht und dass der Verräter mit am Tisch sitzt. Es wird eng, es wird wahnsinnig eng. Und wie muss es unserem Herrn ums Herz gewesen sein? Was für eine Not muss das gewesen sein? Wie einschnürend muss das gewesen sein? Jesus war auch ganz Mensch und hat es wirklich, er hat gelitten in der Situation. Und da braucht man Beistand. Da sind wir wieder beim Thema Seelsorge. Das wäre der Idealfall gewesen, dass die Jünger einen Arm umgelegt haben. Wir beten jetzt für dich und dass du Kraft bekommst. Bloß ich habe gar nicht verstanden, von was redet er eigentlich. Was passiert? Die Seelsorger waren nicht da. Und das Abartige ist, in den kurze Zeit später haben sie schon überlegt, wer von uns ist eigentlich der Größte hier? Das muss man sich mal geben. Aber wären wir besser? Also ich möchte kein Urteil abgeben. Ich möchte es ganz nüchtern sehen, wie es hier steht. Ja? Oder ganz toll, Intolerante mit Tunnelblick. Lukas 9, 49 und 50, die Verse. Da gab es einen, der hat tatsächlich auch Wundertaten im Namen Jesu gemacht, hat aber es gewagt, sich den fantastischen Zwölfen nicht anzuschließen. Der hat sein eigen Ding gemacht. Geht gar nicht. Konkurrenz tut sich auf. Und sie wollen das ihm verbieten, dass er im Namen Jesu handelt, Wunder tut. Der hat Wunder getan, im Namen Jesu, ohne zu den Zwölfen zu gehören. Ist ja unding. Da sieht man schon, wie die unterwegs waren. Ja. Nur bei uns kann es gut sein, woanders nicht. Schrecklich. Oder Hartherzige und Rachsüchtige. In Samaria war ein Dorf, das hat nach Jesus nicht aufgenommen. Die Jünger fordern Herrn auf, lass Feuer vom Himmel regnen. Sodom und Gomorra gleich so ungefähr, rotte sie aus. Und da sehen wir, dass der Herr erzürnt war darüber, er hat sich gescholten. Er hat gesagt, er ist nicht gekommen, um zu vernichten, sondern um zu retten. Aber sie hätten alles im Boden gleich gemacht, ein großer Bombentrichter im Boden, wo dieses Dorf in Samaria mal war. Oder zu guter Letzt dann Verleugner, Feiglinge, Petrus auf einmal kannte den Herrn nicht mehr, wusste nicht mehr, wer das sein soll. Der Rest der Jünger hat sich mehr oder weniger in Luft aufgelöst. Oder Glaubensschwache wie ein Thomas, der gesagt hat, ich muss da erst den sehen und anfassen und dann glaube ich und so weiter und so weiter. Die Zeit läuft. 10 vor geht es. Okay, ich gebe Gas. Also ich denke, es geht hier nicht darum, dass man eine Generalabrechnung mit den Jüngern macht. Ich denke, in der einen oder anderen Sache kann man sich vielleicht selber auch wiedererkennen. Es geht hier eher um etwas anderes, nämlich um das Überwältigende, wie Jesus mit ihnen umgegangen ist. Er hat sie nicht verstoßen, er hat sie auch keine bessere Truppe gesucht, sondern er hat ihnen wirklich vergeben. Und er hat sie wieder hoch eingesetzt, wie ein Petrus. Weide meine Schafe. Der ihn verraten hat, der große Klappe gehabt hat, das ist unser Herr. Und ich denke, das sind Dinge, wo wir sagen müssen, da dürfen wir gerne in die Nachfolge gehen, dass wir auch gnädig sind, gnädig miteinander. Und Jesus war es in der Fülle. Ja? Das sind die Merkmale, was ihn ausmachen. Er hatte Mitleid mit den Jüngern, er hat sie nicht verdammt, er hat Mitleid mit ihrer Schwachheit gehabt. Aber er wollte nicht, dass sie schwach bleiben. Und sie wurden stark durch den Heiligen Geist dann am Pfingsten. Und da ging es dann voran. Ja, und das dürfen wir uns auch so sehen. Wir dürfen ganz schwach sein, das gibt es immer wieder, aber wir dürfen uns immer wieder neu oder sollten uns immer wieder neu stärken lassen vom Herrn. Das ist wichtig. Ja. Und eins ist auch ganz entscheidend. Jesus hat dich und mich da abgeholt, wo wir waren, nicht wo wir hätten sein sollen. Also er hat uns auf Augenhöhe begegnet. Und das ist das, was uns auch ausmachen sollte. Das heißt ja nicht, dass wir so bleiben müssen. Wir dürfen ja wachsen. Aber dass wir erst mal sagen, okay, dann beuge ich mich herab, wenn ich meine, ich habe da schon die tolle Erkenntnis, dann trotzdem gehe ich dann auf das Niveau ein. Okay, mache ich. Ich bin nicht der große Zampano, das ist keiner von uns. Ja. Dass wir uns einander abholen auf Augenhöhe. Und das Schöne ist, jetzt kommt die Konsequenz, dieser Jesus, der sich in den Staub herabgebeugt hat, für dich und für mich, der alles gegeben hat, der nackt am Kreuz verblutet ist, der wurde von Gott geehrt, geadelt. Nicht nur, dass er zur Rechten Gottes sitzt, er ist der König der Könige, Herr der Herren. Er wird kommen als der Löwe von Juda. Gott hat ihn hoch erhoben. Das ist das Bild auf Jesus und das ist exklusiv. Aber wenn wir in der Nachfolge sind und sind wirklich bereit, in Demut zu wandeln, Gott die Ehre zu geben, dann bin ich davon überzeugt, dass auch für denjenigen, der das macht und der bestrebt ist, das zu tun, ein ganz großer persönlicher Segen daraus erwächst. Das heißt nicht, dass sein Bankkonto überfließen muss, aber ein großer Segen, so wie es derjenige braucht, dass er Gott wirklich nur loben kann und sagen, er ist ein großer Beschenker, ein großer Belohner, ein wunderbarer Gott. Das soll nicht die Motivation sein. Gott gibt jedem das, was er braucht. Aber Gott vergisst niemand, der was für ihn getan hat. Das gibt's nicht. Ja. Ja, Jesus setzt Akzente und das sollten wir in unserem Leben auch sehen, wie wichtig es ist. Ja, ich komme zum Schluss. Wir haben gesehen, ich denke, Paulus aus einer guten geistlichen Haltung hat er eine Bilanz gezogen bei den Philippern. Da ist niemand verletzt oder sonst was worden, sondern es ist ein Brief der Ermunterung und der Ermutigung. Das ist was Schönes. Das ist was Schönes. Jetzt habe ich mir überlegt, wie das wohl wäre, wenn Paulus einen Brief an die Babenhausener geschrieben hätte. Kapitel 1, Brief der Babenhausener, Vers 1 bis 11. Was würde Paulus da wohl reingeschrieben haben? Da können wir spekulieren. Das überlasse ich jetzt eurem, ich will nicht sagen Fantasie, sondern eurer objektiven geistlichen Sicht, was da hätte wohl drinstehen können. Was hätte er gesagt über die Friedenskirche in Babenhausen? Wie wäre die Bilanz ausgefallen? Wo hätte er gesagt, Mensch, das macht ihr toll, das ist klasse. Aber da macht doch meine Freude voll. Da könnt ihr das und das vielleicht noch, ja, da könnte man ein bisschen Feintuning machen oder Grobtuning, wie auch immer. Ja? Was halt ansteht an Verbesserungen. Und ich denke, da steht für uns an, wo sind unsere Stärken, wo sind unsere Schwächen, dass wir da uns mal ganz objektiv Gedanken machen. Wo laufen Dinge gut? Wo könnten sie besser laufen? Ich will nicht sagen, dass sie schlecht laufen. Wo könnten sie besser laufen? Ja? Aber das ist alles so schön allgemein verpackt. Ja? So die Gemeinde. Nein, die Gemeinde besteht aus dir und mir und allen anderen hier. Das ist ein Puzzle. Und jeder darf ein Puzzlesteinchen sein. Das Puzzlesteinchen selber, da siehst du vielleicht nicht viel drauf. Aber wenn du das alles zusammentust, dann kommt ein Bild raus. Und das ist die Frage, wie sieht das Bild aus? Und so ist jedes Puzzlesteinchen, verzeiht mir den Vergleich, aber mir ist nichts Besseres eingefallen, ist mitverantwortlich, wie die Situation geistlich gesehen in der Gemeinde aussieht. Jeder Einzelne. Das ist nicht nur der Hans-Peter oder Leute, die in der Leitung sind. Klar, das sind Funktionen, da ist eine Vorbildsfunktion, eine Leiterfunktion, das ist auch Gott gewollt. Aber Da überforderst du einen Menschen total, wenn er zuständig ist, dass alle so tun, wie es Gott will. Jeder ist da, steht da selber vor dem Herrn verantwortlich da. Das ist das Entscheidende. Und wenn man das sieht, ich bin davon überzeugt, dann kommt ein schönes Puzzlebild als Gesamtbild raus. Ja. Und das ist die Frage, wo, wie es dann Peter vorhin auch gesagt hat, wo sind Dinge aus der Gemeinde, mal gehen wir nach Hause, wo sind Dinge, die ich in meinem persönlichen Bereich in Ordnung bringen muss? Muss ich mich selber auch fragen, im Umgang meiner Frau, wenn ich manchmal zu... Ja, ist das okay? Und da muss man dann Manns genug sein oder Frau genug sagen, tut mir leid, verzeih mir, da habe ich gerade mich an dir versündigt. Ich möchte es in Ordnung bringen. Und du siehst, ich habe da eine Eigenschaft, die ist nicht toll. Aber ich möchte es vor Gott bringen, kannst du auch für mich beten, dass ich das ablege. Das ist wichtig. Und das kommt nämlich auch mit in die Gemeinde rein, automatisch. Ja? Wir haben eine große Verantwortung vor Gott. Also ich will euch keine Angst machen, das soll es auch nicht sein, aber dass wir das überlegen, dass wir Bilanz ziehen. Ja, ich komme jetzt wirklich zum Schluss. Nehmt den Gedanken vielleicht doch einfach mal mit. Bilanz ziehen. In eurem persönlichen Leben, im Leben der Gemeinde, in eurem Eheleben, dass ihr überlegt, wo sind Dinge, die sind gut? Und wo könnte noch das Glas, ich sage nicht vom halb leeren, sondern halb vollen Glas, ganz voll gemacht werden? Und da wünsche ich euch viel Gnade, viel Kraft, viel Erkenntnis und zu guter Letzt, Gott schenkt auch hier das Wollen und das Vollbringen. Amen.